Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Und ich freue mich riesig, denn heute ist mal wieder der Jochen mit dabei.
Hallo.
Jochen, schon lange her,
das stimmt,
wo wir hier zusammengesessen haben. Ja, heute haben wir wieder drei große Fragen, die wir miteinander bewegen wollen. Einmal wollen wir uns darüber unterhalten, warum lohnt sich evangelistisches Bibellesen und wie können wir das sinnvoll gestalten? Dann wollen wir über die Frage nachdenken, wie wir als Gemeinde irgendwie eine positive Kultur des evangelistischen Lebensstils, irgendwie also eine Evangelisationskultur entwickeln können in unseren Gemeinden und was es mit das Wort auf sich hat, der jetzt auch im Heukelbach-Shop erhältlich ist, das Produkt. Ja, Jochen, du hast da viel mit dem Team zusammen dran gearbeitet an das Wort. Wir zeigen es auch gleich schon mal in die Kamera und wirst später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Jochen, lass uns mal ganz, ganz grundsätzlich damit anfangen und darüber reden, warum gemeinsames Bibellesen mit andersgläubigen Freunden, Bekannten eine gute Möglichkeit ist, um denjenigen, den wir da als Gegenüber haben, irgendwie einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Also bei mir war das so meine erste Berührung, die ich hatte mit missionarischem, evangelistischem Bibellesen, wie auch immer das nennst. Also du schlägst die Bibel auf, du liest mit jemandem zusammen einfach Gottes Wort. Ist schon ziemlich lange her, es war um 2000 rum. Und für mich war das damals echt neu. Einfach gemeinsam Bibel lesen, mit Fragen an den Text gehen, das irgendwo auf Augenhöhe machen, gemeinsam entdecken auch und so weiter. Und es hat total geprägt, weil unsere Gemeinde ist so entstanden und habe da immer wieder auch im Laufe der Jahre so Erfahrungen mitgemacht. Das hat mir auf jeden Fall geprägt. Aber was sind da so deine Erfahrungen, wenn du so zurückschaust? Das ist ja auch nicht neu für dich. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen hier an anderen Stelle.
Ja, ich überlegte gerade, als du das sagtest, 20 Jahre ist das, Anfang 2000. Bei mir ist, glaube ich, noch länger her. Mag daran liegen, dass ich etwas älter bin. Aber vor allen Dingen vielleicht, dass der Herr das einfach so geführt hat. Ich hatte tatsächlich eine Mitschülerin in der Ausbildung, die wissen wollte, woher ich all das habe, was anders klingt als das, was sie in der katholischen Kirche gehört hatte. Und so wurde ich einfach dazu gedrängt. Was habe ich gemacht? Wir haben stundenlang jede Pause genutzt. Wir haben die Bibel aufgeschlagen. Ich habe hier irgendwas erklärt, versucht zu erklären. Wir haben gemeinsam Bibel gelesen und dann erst nachher erfuhr ich, dass das eine Methode ist. Ja. Aber das war tatsächlich so, ist sie zum Glauben gekommen. Ja.
Cool. Und das war eine Mitstudentin oder eine Azubi?
Ich war in der Ausbildung, sie war in der Ausbildung, jetzt ist meine Frau.
Ach, jetzt ist deine Frau. Ja, also wozu missionarisches Bibellesen so alles führen kann.
Genau, genau. Und so ist dann auch unsere Familie gläubig geworden.
Ja, okay. Ja, das Wort Gottes selber hat Kraft, das glauben wir. Es ist sehr wichtig, in Gottes Wort zu schauen, Gottes Wort reden zu lassen, auch zu den Menschen, das irgendwie deutlich zu machen. Was denkst du noch? Was sind so, warum ist es eine gute Methode, sage ich mal? Mhm. Oder würdest du es gar nicht als Methode bezeichnen, gemeinsam die Bibel zu lesen?
Ja, überleg dich auch. Es ist vielleicht fast so normal, dass man schon sagen soll, ja, was denn sonst? Also alles andere, was wir haben, wir machen eine Evangelisation, sagen wir so in Anführungsstrichen, also wir laden ein und kommen zu uns oder so. Das ist eigentlich eher eine Methode, also eher etwas, wo man sagt, wie macht man das? Mhm. Also dieses, ich meine, wie wird es in der Bibel geschildert? Von den Beröern heißt es, die haben von Paulus die Predigt gehört, vielleicht auch eine Evangelisationsmethode. Ja, und dann haben sie geprüft, ob es sich so verhält nach den Schriften. Ja, oder der Philippus, der zu dem Menschen dort auf dem Wagen geht und einfach fragt, verstehst du, was du liest? Und dann haben sie gemeinsam mit Erklärung Bibel gelesen. Ja, oder der Jesus in Lukas 10 auf die Frage, auf die Frage des Menschen, der sich ihm nähert, wie bekommt man ewiges Leben? Die Gegenfrage stellt, was liest du? Mhm. Also ich finde, es ist ganz natürlich zu sagen, nenn es Methode, nenn es einfach, ja, wie sollten wir denn sonst weiter, oder?
Ja, und Stichwort natürlich, ich glaube, das passt auch irgendwie so zu unserer Kultur, mit Freunden, Bekannten irgendwie Zeit verbringt miteinander. Dieser Rahmen ist auch natürlich. Es ist viel schwieriger, jemanden irgendwie in ein Gemeindehaus zu bringen, eine Evangelisationsveranstaltung so frontal von vorne, als auf eine natürliche Gesprächsweise irgendwie sich Gottes Wort zu nähern und sich damit auseinanderzusetzen.
Ne? Ja, und worauf willst du sonst bauen? Sonst willst du sagen, müsstest du vielleicht sagen, ich habe die Autorität. Weißt du, ich sag dir einfach, wie es richtig ist. naja, da muss man eine charismatische Persönlichkeit sein und man muss sehr von sich selbst überzeugt sein und der andere muss mein Fan sein sozusagen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ja bei uns, in unserer Kirche, in unserer Gruppe sagt man das so, ja dann baust du auf die Gruppe und dann bist du, ja und was soll bei den Katholischen, was bei den Evangelischen oder was ja, weiß ich, was soll da falsch sein? Ja. Also eigentlich, der Jesus wurde gefragt, in welcher Autorität tust du das? Und ich finde, diese Frage ist berechtigt. Und wenn mich Leute fragen, in welcher Autorität tust du das, dann sage ich nicht, ja, ich fühle das einfach so oder glaub mir oder bei uns sagt man, sondern ich meine, dass dann besser ist, wenn man dann sagt, ja, das, so habe ich das gelesen in Gottes Wort. Ja.
Und es ist auch eher, wenn man so auf Augenhöhe macht, dass es eher auch werbend ist und man lässt das Wort zu Wort kommen, als wenn ich jemanden irgendwie beknete oder von vorne beschalle oder wie auch immer. Ne? Es ist irgendwie auch viel... Ja. Natürlich und empathischer, ja. Aber wie, ja?
Ich finde auch wertschätzender, nicht wahr? Weil ich traue dem anderen zu, dass er selber liest und selber, ja stimmt, steht ja tatsächlich da oder so. Ja, so das finde ich, ist, als wenn ich so tue, als ob er entmündigt sei und ich müsste ihm jetzt sagen, wie der Weg zu Gott geht oder so. Also, ja.
Wie fängt man an? Wie lädt man ein? Wie startet man sowas? Also du hast jetzt vielleicht das noch nie gemacht, hörst es jetzt zum ersten Mal. Da stellt man sich natürlich schon die Frage irgendwie, ja, wie beginnt man das denn? Also du hast doch überhaupt gar keine Erfahrung. Vielleicht geht es dir, wenn du jetzt zuhörst, irgendwie so, dass du schon jemanden im Auge hast und denkst, boah, die Person, das wäre schon cool mit der. Ich glaube, das könnte was sein. Aber das ist ja so immer so eine Frage. Ne? Wir haben auch schon mal drüber geredet hier. Gebet ist sehr wichtig, damit zu starten überhaupt. Wer ist der Richtige? Wie soll das gehen? Herr, du musst ihn vorbereiten. Bereite mich vor dafür, das in der richtigen Haltung zu tun und so weiter. Ja. Aber was würdest du sonst sagen? Was ist so deine Erfahrung auch, wenn man sowas starten kann?
Ja, hat sich vielleicht schon angedeutet in meinen Antworten bis jetzt. Ich gehe gerne darauf zurück, wenn so kritische Fragen auch kommen gegen Gott, wie kann Gott sowas zulassen? Oder die Kirchen, was machen die denn alles falsch und so weiter, dass ich dann immer wieder, wie soll ich da Gott verteidigen? Er hat sich selber verteidigt, dass ich dann sage, du, da könntest du mal mit mir eine Geschichte lesen in der Bibel oder so. Oder weißt du, du hast ja recht mit deiner Kritik an Gemeinden, an Kirchen oder so. Aber weißt du, wie das wirkliche Modell aussieht oder so? Also ich finde, eine gute Möglichkeit ist immer wieder zu sagen, du, ich lebe einfach nach der Bibel. Vielleicht hast du Lust, mit mir mal reinzuschauen oder so. Also ich gehe eigentlich selten so in die Diskussion, ja, einen Moment, bevor wir jetzt in die Bibel schauen, erstmal gucken, ob die Bibel denn wirklich Gottes Wort ist und ob das nicht verändert worden ist und so viele Jahre, da ist bestimmt... Meistens gehe ich davon aus, dass ich sage, gut, komm, wir lesen einfach mal... Ich weiß nicht, wie du es machst. Also wie du.
Ja, ich fand es immer, so punktuell zu sagen, boah, das ist eine gute Frage und die Bibel sagt was dazu und ich schlage meine Bibel auf und derjenige ist dabei und sagt, ja, hier, lest du mal vor und so. Mhm. Das ist dann mal so anlassbezogen zu einer Frage, dann ist es kein Problem. Aber wenn man sich irgendwie drauf committet und sagt, lass mal zusammen lesen, hast du morgen Zeit, dann finde ich es irgendwie gut, wenn man da ganz ehrlich ist auch. Okay, wie soll das aussehen? Worauf lasse ich mich ein? Pass auf, wir machen das in so einem Rahmen, da sind wir ein paar Leute. Ja. Vielleicht die kennst du auch noch nicht. Aber das ist total ungezwungen. Wenn du nicht magst, ist dir auch freigestellt, wieder zu gehen. Wir können uns 5-mal treffen und dann ziehen wir ein Fazit oder irgendwie so. Also, dass man einfach sagt, was der Inhalt ist, was das Anliegen ist und dass das irgendwie, dass der andere nicht den Eindruck hat, oh, wo lasse ich mich darauf ein, weiß ich nicht. Also so eine Transparenz, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das ehrlich kommuniziert und nicht irgendwas was erzählt und dann so, jetzt habe ich ihn in meinem Haus. Und
Ja, und ich finde auch, also mir würde es ja auch so gehen, ich würde gerne wissen, wie verpflichtend ist das jetzt so? Ja. Wie lange ist das? Also jetzt jeden Mittwoch das ganze nächste Jahr über? Ja, so. Also deswegen habe ich auch immer bemüht, mich um kurze Termine, um zu sagen, okay, wollen wir 2-mal, 4-mal oder so darüber reden? Wenn es dann 20-mal wird, ist ja gut. Aber wer sagt schon zu für so eine Verpflichtung? Puh, nachher kriege ich den nicht mehr weg, weil dann kommt er da dauernd mit seiner Einladung um die Ecke oder so. Ja, was du auch angesprochen hast, ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast, ich glaube, die meisten Christen kennen das gemeinsame Bibellesen mit Nicht-Christen, mit Andersgläubigen, mit Außenstehenden, mehr so im größeren Rahmen, so evangelistischer Hauskreis oder so. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es oft dann aus dem evangelistischen Hauskreis nochmal gut ist zu sagen, du, sollen wir beide mal, so abgesehen von dem Ganzen, weil in dem Ganzen gibt es immer den Experten, der sich da herausstellen muss. Da gibt es immer die Fragen, die den Nichtchristen nicht interessieren. Da wird er immer wieder gedemütigt, weil die alle sofort Amos finden und ich habe keine Ahnung, wo ich Amos finden soll.
Du meinst, wenn da auch Christen drin sind?
Genau, wenn das, ja. Also ich nur mit Nichtchristen ist schwierig, finde ich. Dann ist es oft so, boah, der ist der Einzige hier, der dieser Meinung ist. Das ist, da muss entweder sehr autoritär sein oder. Aber wenn du so eine gemischte Gruppe hast, viele Christen, viele Nicht-Christen. Also mitunter finde ich auch dieses, du hast da ein Thema angesprochen, das konnten wir jetzt im ganzen, in der ganzen Runde gar nicht so gut ansprechen. Sollen wir uns mal so treffen? Mhm. Wir könnten mal einfach mal dieses Thema durchgehen. Du hast da zum Beispiel gesagt, ob Jesus überhaupt jemals gelebt hat oder so, ob das denn überhaupt stimmt oder so. Mhm. Sollen wir da mal, wir beide gemeinsam oder so, also ich habe, das ist manchmal auch der Anlass bei mir gewesen zu missionarischen Bibellesen, dass einfach so aus dem Hauskreis jemand kam. Ja, alle wussten, das ist jetzt ein Außenstehender, alle waren ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem war es nicht für den Außenstehenden wirklich geeignet. Hm. Dass man dann so sagt, okay, komm, wir treffen uns privat, oder?
Ja, absolut, finde ich sehr sinnvoll. Wobei sich für mich das noch unterscheidet, wir kennen wahrscheinlich eher so aus dem Gemeindealltag-Kontext so einen Bibelhauskreis, wo eigentlich nur Christen sind und wo man das ganz anders natürlich von der Perspektive an Gottes Wort rangeht und gemeinsam liest, auch halt in der Regel andere Fragen hat und so weiter.
Ja, ja.
Und so ein Bibelgesprächskreis, evangelistischer Hauskreis oder wie du auch immer das nennen willst, so ein Kreis, wo wirklich man Gottes Wort liest, ein Evangelium in der Regel, kommen wir nachher noch ein bisschen zu, was man da vielleicht sinnvollerweise macht, und dann über das Thema spricht, ist es eigentlich ganz gut, wenn es nicht zu viele Christen sind, aus meiner Erfahrung.
Ja, das stimmt.
Weil sonst die können sich meistens gar nicht zurückhalten und wenn die sich eher als Mitarbeiter verstehen und Unterstützer, aber nicht als Moderatoren oder Antwortgeber oder so, ne, sondern dass man wirklich gemeinsam auch nachdenkt über den Text. Das finde ich schon wichtig. Aber es hat durchaus Vorteile auch im One-on-One, also so ganz persönlich zu reden und finde ich auch sehr gut.
Ja,
wie offen sind denn Menschen in unserem Kulturkreis überhaupt für sowas? Also was ist da so deine Erfahrung? Also wie hoffnungsvoll kann man die Frage stellen und einladen dazu? Also das ist ja nicht so, wo ich jetzt sage, so, hier hast du mal eine Karte, kommst du vorbei, sondern das entsteht ja irgendwie aus den persönlichen Beziehungen und Gespräch heraus.
Absolut. Also wenn ich jetzt hier über die Straße laufe und dann irgendwelche fremden Leute anspreche, würden sie mit mir mal Bibel lesen in meinem Wohnzimmer. Ich glaube, da wird die Statistik nicht so besonders erfreulich ausfallen. Mhm. Aber andererseits, glaube ich, haben wir Christen oft die Tendenz, da negative Antworten für den anderen zu geben. Aber gar nicht so wenige Leute würden auf eine unverbindliche Einladung durchaus ja sagen. Ja, warum nicht mal? Du hast mir jetzt gerade so viel erzählt, was angeblich in der Bibel steht und so. Willst du mal gemeinsam mit mir zusammenlesen? Vielleicht, ich hätte auch einen Vorschlag oder so. Also wir hatten jetzt letztens mal einen Besuch aus Schottland von einem, der unser das Wort gemeinsam lesen uns noch in der englischen Version vorgestellt hat. Und der sagte, jeder Dritte sagt ja. Ich weiß nicht. Und wenn es jeder Fünfte wäre, ich meine, fünf Leute fragen und eine Ja-Antwort zu bekommen, das ist doch schon was. Also ich glaube, wir sollten da nicht so, ich glaube, dass Leute, also man hat auch anonym mal befragt, Leute, was würdest du machen, wenn du mehr über das Christentum wissen willst, über den christlichen Glauben? Ja, und da war die erste Antwort, also die meistgeklickte Antwort war, ich würde tatsächlich mir mal eine Bibel kaufen und darin lesen. Ja, und dann ist natürlich die Frage von Philippus, verstehst du denn auch, was du da liest? Mhm. Oder sollen wir mal zusammenlesen?
Ja.
Also die ist, finde ich, gar nicht so abwegig. Ja. Ja, klar, wenn ich das dann so gestalte, dass das wie eine christliche Veranstaltung aussieht, dann ist die Frage, ob der noch mal jemand wiederkommt oder ob der nicht zwischendurch fluchtartig den Raum verlässt. Aber wenn wir einfach auf Augenhöhe miteinander kommunizieren über die Bibel, ich glaube, da würden gar nicht so wenige.
Ja, ich glaube, dass Menschen viel offener sind, als wir denken.
Oder?
Ja, und dass man auch ruhig da mutig sein kann. Muss man auch nicht immer das Angebot gleich irgendwie entschulden oder so irgendwas, sondern ruhig anladen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt, je vertrauter ich mit der Person bin.
Klar,
wenn da schon eine Beziehung ist und man sich kennt und so weiter. Es gewohnt ist, auch immer wieder mal über Glaubensthemen zu reden, dann ist es gar nicht so abwegig. Ja.
Ja. Gut, was die Leute an Vertrauen brauchen, ist, dass du sie nicht in irgendeine Sekte, in irgendeine...
Genau, das ist wichtig, ja. Und ich finde es auch nicht schlimm, also absagen, wenn mir jemand absagt oder sagt, nee, jetzt noch nicht oder so weit bin ich noch nicht, das ist auch nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Einfach stehen lassen, weiter für beten und vielleicht braucht es manchmal auch mehrere Anläufe, um irgendwie in eine andere Form des Gesprächs zu kommen, wie zum Beispiel das gemeinsame Bibellesen.
Ja.
Was denkst du, wie gut sollte man so sein Gegenüber kennen, bevor man ihn zum Bibellesen einlädt?
Och, ich glaube, dass das auch funktioniert, wenn man
an der Bushaltestelle wartet.
Na, aber warum nicht?
Hast du schon mal gehabt so eine Situation? So ganz spontan?
Nein, kann ich mich nicht erinnern. Nein. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Aber warum nicht, wenn man, hey, wir sitzen hier beide jetzt im Terminal des Flughafens. Gerade haben sie gesagt, 2 Stunden länger noch, bis der Flug geht. Haben Sie was zu lesen? Ich habe hier was. Sollen wir mal zusammenlesen? Also warum soll das nicht funktionieren? Ich kann jetzt nicht sagen, das funktioniert, ich habe es dann und dann gemacht, aber warum nicht? Man sitzt im Zug und der andere stellt fest, er hat sein Buch vergessen und Kopfhörer funktionieren auch nicht oder so. Warum nicht? Dann, ich habe hier was. Sollen wir mal zusammenlesen? Ja.
Ist da eigentlich wichtig, fällt mir nur so gerade ein, ist eigentlich wichtig, dass man irgendwie gleiche Interessen hat oder eine gewisse Interessenüberschneidung gibt, jetzt so in den persönlichen Beziehungen oder dass man irgendwie ein ähnliches Alter hat oder kann man sich das auch vorstellen mit jemand, kannst du oder hast du Erfahrung mit jemand deutlich jüngeren oder deutlich älteren als du bist oder wo man sonst überhaupt keine Interessensüberschneidungen hat?
Ja, ist natürlich schwierig, überhaupt ins Gespräch zu kommen, ne? Also wenn wir keine Kontakte haben, wie soll ich eine Beziehung aufbauen? Wenn derjenige mich nicht ernst nimmt, weil ich zu alt bin oder weil ich ganz andere Interessen habe oder so, ist natürlich
gerade
schwierig.
Gerade weil du alt bist, du hast schon weißes, graues
Haar.
Ja, klar. Ich habe gar keins mehr.
Ja, ist die Einstellung des anderen. Ja, ja. Aber ich stell fest, du brauchst nicht mal über die Bibel die gleichen Voraussetzungen. Also ich lese gerade mit jemandem die Bibel, der glaubt, dass das alles nur erfunden ist. Aber trotzdem, die Geschichten sind echt irgendwie spannend, findet er. Ja? Also es ist zumindest eine Basis. Ob das jetzt weiterträgt oder ob wir es irgendwann abbrechen müssen, muss man sehen. Aber ich kann nicht sagen, man kann nur mit, wo man so 1:1 ist.
Und meistens hat man ja aber auch durch die natürlichen Beziehungen, entweder ist Kollegen oder Nachbarn oder im Sportverein, man hat irgendwo Überschneidungen, ist ja nicht ganz wild fremd. Ne?
Ja.
Also, und selbst da können sich auch Freundschaften bilden, habe ich auch schon erlebt. Jemand hat angerufen, ich habe hier jemanden, könntest du dich mit dem treffen? Da habe ich den einfach kennengelernt und jetzt lesen wir zusammen in der Bibel. Das ist voll cool. Ja. Also da hat weder Nachbar noch Kollege noch irgendwie im Sportverein, sondern ganz fremd, aber man
lernt sich dann kennen.
Ganz normal. Ja. Ne? Und das ist irgendwie schön. Also wenn ein grundsätzliches Interesse daran besteht, ne? Also kann man was würdest du jemandem sagen, der die Idee zwar gut findet, aber vielleicht irgendwie ein bisschen eingeschüchtert ist oder sich unsicher fühlt? Ich weiß nicht, wenn da so kritische Fragen kommen, wie kann ich das beantworten? Ich bin eher ein schüchterner Typ. Ja, ich habe Beziehung, aber wie würdest du so jemanden ermutigen?
Also ich habe eher Angst um die sagen, ich habe gar keine Beziehung. Dass ich da sagen würde, überleg doch nochmal, woran liegt das? Warum verschließt du sich so Beziehungen? Weißt
du meinst, dass Menschen sagen, wir haben gar keine Beziehung zu Andersgläubigen?
Ja, genau.
Okay.
Oder ich weiß gar nicht, ich bin da so völlig unsicher oder so. Anpredigen kann ich die schon, aber mit denen irgendwie ins Gespräch kommen oder so. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Dieses, und das andere, wenn es wirklich nur ist, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, Mensch, weißt du doch sonst auch. Du sitzt mit jemandem und unterhältst dich irgendwie oder so. Warum nicht dann das Gespräch mal darauf bringen? Und hey, wenn du ein bisschen in deiner Bibel gelesen hast, brauchst du keine Sorge haben, dass der andere dich an die Wand redet, oder? Und du kannst durchaus zugeben, echt interessant, habe ich mir noch nie Gedanken zugemacht. Dann merkt er ja auch, dass du entdeckst. Also man muss ja nicht alles wissen, oder? Man muss nicht... Und wenn mir eine Bibelstelle mal nicht einfällt, dann habe ich mein Handy, wo ich mal kurz eintippe und sage, du, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass es die gibt. Und ich habe hier ein Programm, damit kann man Bibelstellen finden und so. Also, wo ist das Problem? Und dass ich jede Frage beantworte, wenn mir da so ein Biologe kommt, der mit Evolutionstheorie kommt und so, sage ich, du, da bin ich kein Fachmann für, tut mir leid. Also, ist nicht mein Ding, aber...
Aber bist du dann nicht naiv, wenn du trotzdem glaubst?
Ja, kannst mich ja für naiv halten, macht mir nichts. Ich habe so ein paar Fragen natürlich auch dafür, aber ich glaube, wir brauchen da nicht so Angst haben. Und wenn jemand wirklich sagt, aber das ist der Punkt, ja, es gibt so gute Literatur, dann kann man sagen, okay, ich frage mal bei mir in der Gemeinde, gibt es jemanden, der ist auch Biologe oder er kennt bestimmt Buchempfehlungen oder so, wo man sagen kann, okay, wenn das dein Problem ist oder was weiß ich mit Überlieferung der Bibel oder so. Es gibt so viele gute Literatur, wenn ich da selber nicht weiter weiß. Und ansonsten ist es manchmal, finde ich, überraschend, wie schnell man Menschen von einer an sich sicheren Fährte abbringen kann, indem man sagt, wenn das so ist, wie kommst du drauf? Oder so, hast du nie darüber nachgedacht zum Beispiel? Also ich brauche kein Evolutionsspezialist zu sein, um zu sagen, ja, ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du so in den Sternenhimmel guckst. Ja, aber mir geht das nicht so, dass ich denke, alles Zufall. Ja, so, also.
Das schreit förmlich, dass es einen Gott gibt.
Ja, oder so. Also ich meine, da kann man ruhig mal naiv sein. Ja. Und da muss man nicht immer, boah, Professor sowieso hat gesagt und ich habe mich mit der Theorie beschäftigt. Also ich würde da sagen, nur Mut.
Ja, ja.
Oder?
Ja, eben. Ich finde auch, dass es hilft, die Perspektiven zu ändern. Man muss nicht brillante Antworten geben. Ich bin selber ein Lernender. Ich muss nicht irgendwie und sollte auf keinen Fall irgendwie den Eindruck erwecken, dass ich alles wissen muss und kann das auch ruhig mal zugeben. Ja, genau. Aber ich finde es auch ermutigend. Einfach klein anfangen. Man muss kein Theologe sein oder das besonders studiert haben und so. Und es fällt, glaube ich, dann auch leichter, selber die eigene Haltung einzunehmen. Du, ich bin genauso, nähere mich jetzt hier diesem Text, dem Wort Gottes, wie du. Wir machen das einfach gemeinsam und geben uns zusammen auf Entdeckungsreise.
Ja.
Was ist denn eigentlich dann gut für ein biblisches Buch zu wählen? Sollte man mit Offenbarung anfangen oder bei 1. Mose? Oder? Also die Frage bekomme ich häufiger mal zu hören. Ich sage dann immer, nimm ein Evangelium. Hast du ein präferiertes Evangelium?
Ja, wir haben ja bei Heukelbach das Markus-Evangelium herausgegeben, deswegen empfehle ich das gerne. Einfach, dann haben beide denselben Text oder so und jetzt haben wir eben mit dem Wort gemeinsam lesen das Johannes-Evangelium.
Da kommen wir noch gleich zu, ja. Genau.
Gleich kommt die Werbeeinheit. Aber ja, natürlich, die Evangelien würde ich auch sagen, empfehlen sich.
Weil sie einfach Jesus Christus vorstellen als Mensch. Ne?
Ja, genau. Und da würde ich Matthäus als letztes wählen, weil Matthäus zu viel im ganze Alte Testament anknüpft.
Sei denn, du liest mit einem Juden.
Genau, oder jemand kennt das Alte Testament gut oder ist bereits, dann ist das natürlich gar kein Problem. Aber deswegen glaube ich, wird mehr Markus, Lukas und Johannes.
Markus halt schön kurz, ne?
Genau. Praktisch oft, nicht wahr?
Johannes, finde ich schon, hat einen steilen Start. So,
ja, der ist einfach, einfacher Wortschatz, aber tiefe Gedanken.
Einfacher Wortschatz.
Ja,
nee, hast recht. Ja. Aber Apostelgeschichte finde ich auch interessant, habe ich auch mal gemacht. Ist halt vielleicht eher für weiterführend. Aber
also ich liebe ja auch Geschichten, da habt ihr auch mal eine Serie zugemacht, ne, jetzt. Also biblische Geschichten erzählen, da ist auch das Alte Testament natürlich. Also weißt du, zu dem, was du mir da gerade erzählt hast, sollen wir mal zusammen eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen? Dann lese ich die Geschichte oder ich gebe sie wieder mit der Pointe gut rausgearbeitet. Und sowas steht in der Bibel, ey, ist ja voll spannend. Ja, so. Also ich würde aber nicht mich mit jemandem, habe ich noch nie gemacht und dann fortlaufend im Alten Testament gelesen. Aber
so Jesaja,
Ezekiel. Nee, aber so 1. Samuel, 2. Samuel.
Ja, voll spannend, diese ganzen
Erste Buch Mose, die Biografien oder so. Ja. Ey, was meinst du, wie sich Abraham gefühlt hat? Ja. Und dann passiert dies oder so. Ich meine, das kann jemand nachempfinden, ja. Und
es gibt doch dieses Programm, es ist von Ethnos, ne, die ganz vorne, also 1. Mose 1 anfangen, ne, um die so die ganze Heilsgeschichte aufzuzeigen. Vorbereiten.
Ja.
Hast du das schon mal gemacht?
Also da habe ich so ein bisschen, wenn ich das jemandem vorstelle, denkt er, oh, jetzt bin ich längst 12 Wochen.
Genau.
12 Wochen? Ja. Und ich finde, das ist schwierig auf Augenhöhe, weil dann hast du immer wieder, du hast natürlich einen riesen Vorteil. Du weißt schon, wie die Geschichte zu Ende geht und so weiter. Und der andere ist völlig ahnungslos und boah, du bist der große Fachmann. Würde ich eher mit Christen machen, finde ich. Aber Ethnos wird seine guten Erfahrungen machen und wer bin ich, dass ich irgendjemanden kritisiere. Aber deswegen.
Also Jochen hat nicht kritisiert. Okay. Ja, lass uns noch kurz drüber reden. Was sind so die Vor- und Nachteile von Gruppe und dem Einzelnen? Wir haben es eben schon ein bisschen angeschnitten kurz. Also Vorteil in der Gruppe ist ja eigentlich, finde ich immer, dass es so mehrere Perspektiven gibt. Ne? Ja, also wenn natürlich. Du alleine mit jemandem bist, dann hast er seine Meinung, ich meine Meinung, meine Erkenntnis und dann war's das. Bumm, Ende. Ne?
Ja.
Und wenn du mehrere Leute hast, ach ja, interessant, den Gedanken habe ich noch gar nicht. So, ne? Also ich lerne Ich lerne vor allen Dingen viel in der Gruppe.
Das stimmt.
Die Sichtweisen sind
das stimmt, ja. Aber ich finde, für Außenstehende ist es häufig schwierig. Mhm. Die scheinen sich alle einig zu sein, je nachdem, wie jetzt die Kräfte verteilt sind. Ja, also wenn wir nur ein einziger Außenstehender in einer Gruppe, der in so einen Hauskreis kommt, ja, der eigentlich ganz blöd, komme ich mir ganz blöd vor.
Zwei Drittel, ein Drittel ist gut.
Ja, genau. Und ich habe mal so irgendwo ein paar Regeln gelesen, die würde ich am liebsten bei jedem solcher Hauskreis an alle Teilnehmer verteilen.
Okay, erzähl welche.
Ja, müssten wir vielleicht mal den Anhang hängen oder so hier. Ich weiß nicht. Also so zum Beispiel, denk dran, dass du nicht alle Fragen beantwortest. Also der Christian fragt jetzt, Leute, wie versteht ihr hier Vers 12 oder so? Und dann kommt der Christ mit seiner dicken Bibel und schlägt die auf und sagt, das ist so und so und so und so zu beantworten. Und alle schweigen, weil das ist die komplette und richtige Antwort.
Ja, da kann man nichts ergänzen.
Also ist die erste Regel, gib niemals komplette Antworten. Oder, sondern vielleicht sag, ich denke mit dem Außenstehenden und sage, Christian, du wolltest uns vielleicht mit deiner Frage darauf hinweisen, dass, und ich gebe so einen ersten Hinweis in diese Richtung. Aber dann ist der Außenstehende nicht draußen und sagt, boah, hier habe ich ja nichts zu sagen. Ja,
ja, genau. Ja,
so eine Regel zum Beispiel. Eine zweite Regel, hab nicht dein eigenes Programm. Es gibt vielleicht einen Gesprächsführer, folge diesem Gesprächsführer. Du hast dir jetzt einen Gedanken gemacht, wie dieser Abend verlaufen soll. Du willst zum Schluss darauf hinaus, was haben wir so jetzt über Jesus gelernt oder so. Und irgendeiner fängt
der
da an, was,
das immer.
Genau, was wir jetzt ja an Typologie haben oder was weiß ich oder was im Griechischen steht und so weiter. Der hat tolle Beiträge, die sind auch wertvoll, wenn wir als Christen zusammen sind vielleicht, aber muss das jetzt sein? Ist das jetzt, also so ein paar Regeln. Illustriere das. Der Christian hat eben gesagt, dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ja, das ist toll. Das ist natürlich super. Der Christian kann ja nicht alles sagen. Und jetzt erzählt einer aus seinem Leben und bekräftigt das. Aber nicht, aber Christian, jetzt müssen wir mal streiten. Also ich kenne ja Leute, die denken darüber so, was soll das finden, Außenstehende? Mhm. Solche Regeln, finde ich, gibt so 10, 12 oder so, finde ich.
Okay, also wir hängen euch die in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes ran. Dann musst du dir aber auch liefern noch. Du hast einen Zettel.
Habe ich.
Sehr gut.
Liefer ich, ja.
Eine Sache finde ich auch gut, wenn man Fragen stellt. Also nehmen wir an, ich bin jetzt derjenige, der das Gespräch so ein bisschen anleiert und ich stelle Fragen. Auch mal die Stille aushalten und nicht selber Antwort geben.
Ja.
Weil dann kannst du dich auch alleine unterhalten.
Ja, das stimmt. Das ist
wahrscheinlich auch so eine Regel. Ne?
Ja, das stimmt.
Okay. Ja, Vorteil zu zwei, das finde ich auch gut, dass man schon intensiver und persönlicher reden kann. Das kannst du in der Gruppe nicht so. Das musst du dann irgendwie nach dem Gruppentreffen machen, wenn man das verbindet, zum Beispiel mit einem Essen, sollte man auch machen, eine Gemeinschaft, Atmosphäre irgendwie, dass man dann mal mit dem einen oder anderen persönlicher auch redet. Aber das finde ich toll, natürlich, wenn man gemeinsam zu zweit so in die Bibel schaut, dann ergeben sich einfach auch eine persönliche Tiefe.
Absolut.
Ne? Ja. Dass jemand auch dann erzählt aus seinem eigenen Leben, was er sonst in der Gruppe wahrscheinlich nicht machen würde. Das Vertrauen, je nachdem wie dann die Atmosphäre ist, dann auch irgendwie ein Vertrauen da ist, sich zu öffnen. Ja. Ne?
Und ich finde es schon sehr schwierig, du kannst das, einige unserer Zuschauer werden das können, aber es ist nicht einfach, so eine ganze Gruppe zu führen, in einer Richtung zu halten oder so. Bei jemandem Einzelnen kann ich zwischendurch mal sagen, du, helf mir mal, wie soll ich dir jetzt weiterhelfen? Was meint eigentlich deine Frage und so weiter? Ich kann mich viel mehr konzentrieren auf den anderen. Ja, das hat schon große Vorteile.
Das habe ich jetzt letztes Wochenende, wir waren auf der Jesus 25 und da habe ich einen Bruder getroffen, den ich von ganz früher kannte, lange nicht gesehen habe, jetzt nochmal getroffen habe und der auch Gemeindegründungsarbeit gemacht hat und aus einem evangelischen Bibelgesprächskreis entstanden ist, die immer wieder gemacht haben. Und er hat gesagt, ja, das ist der große Nachteil dabei, wenn du so durch sokratisches Lehren, also durch Fragen stellen, so eine Gruppe führst, dass irgendwie habe ich es nicht geschafft, in all den Jahren weitere heranzuziehen, die diese Methode können. Ja. Ne? Ja, und ich war immer der Einzige.
Ja,
und das ist dann schon limitiert, weil wenn du eine gewisse Gruppengröße hast, dann musst du die Gruppe teilen. Entweder machst du dann 5 Gruppen hintereinander oder was. Aber das ist wirklich eine Limitierung. Und das finde ich auch so cool. Wir kommen noch gleich auf das Wort, dass das da nicht ist. Und warum das auch nicht da dabei ist.
Ja.
Ich muss also nicht durch Fragen führen. Das ist schon eine besondere Methode und nicht jeder kann das gleich gut. Ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja. Ja.
Noch ein Vorteil vielleicht von der Gruppe. Sam Chen hat das in seinem Buch geschrieben. Wir alle sind in gewisser Weise beeindruckt davon, wenn es Minderheitenmeinungen gibt, vermeintliche Meinungen, und die sich als Meinung einer Gruppe herausstellt. Also ich dachte, es gibt keine Leute mehr, die in Adam und Eva und Sündenfall und also was denken. Und jetzt bin ich hier in einer Gruppe, wo die Hälfte der Leute tatsächlich das nicht für eine UFO-Geschichte erhalten.
Das ist suspekt.
Ja, sondern sagen, ja, ganz klar, die zitieren das wie als, und das macht schon Eindruck auf mich. Das ist natürlich der große Vorteil in einer Gruppe. Also nicht, dass man dem anderen die Meinung überstülpt, aber dass man sieht, hey, ich kenne nicht nur so einen ganz verrückten Nachbarn, den Christian, der ist irgendwie, der geht da in irgendeine komische und so weiter, der hat so komische Meinung, sondern hey, das sind ja ganz normale Leute, ey. Fünf, sechs, sieben Leute. Und die unterhalten sich hier über, für mich, UFOs, die tatsächlich, ja, als ob das wirklich wahr wäre. Und dann
also
sind
in
manche
der Bibel steht nichts von UFOs.
Nein, ich meine, aber ja, ja, eben so kommt ja manchen Leuten ja, ja, genau, biblische Geschichten vor.
Über welchen Außerirdischen reden die denn?
Genau, ganz genau. Und tatsächlich, Jesus ist übers Wasser ja gelaufen. Und darüber reden die. Und das, der da ist, hat studiert dieses, der macht da sein, hat im Beruf seine Karriere gemacht. Und die reden über Wasser laufen, ja, ja, als ob die nicht wüssten, dass man normalerweise nicht über Wasser laufen kann, nicht wahr? Doch, die wissen das und die, für die ist das gesetzt. Also das ist noch ein Vorteil der Gruppe. Aber ich, ja, dieses 1:1 ist schon eine gute Sache.
Ja, gut. Ja, oh ja, lass uns noch darüber reden. Was kann man alles falsch machen? Kann man was falsch machen, wenn man mit jemandem zusammen die Bibel liest? Außer den Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, die man beachten soll?
Ja. Stöber in deinem Schrank der Fehler. Ja, zu wenig
viel reden?
Ja, zu viel reden. Zu wenig Liebe.
Zu wenig Liebe?
Ja.
Was meinst du damit?
Ja, Grundvoraussetzung ist, du musst denjenigen lieben, nicht wahr? Weil sonst nervt er dich irgendwann. Warum hat er sich immer noch nicht bekehrt? Warum stellt er so blöde Fragen? Warum muss ich überhaupt sitzen? Ich könnte auch jetzt noch was anderes machen, meinem Hobby nachgehen. Also du musst wirklich die Liebe haben. Ich will dich verstehen. Du bist mein Gegenüber. Ich will dich wertschätzen. Mhm. Da soll nicht nur eine, ich tue so, als ob ich dich wertschätze, sondern ich mag dich, weißt du? Auch wenn du noch nicht in meine Richtung gehst oder so. Und ich will dir helfen. Und das nicht, damit ich irgendwo im Himmel 30 Punkte gut geschrieben bekomme oder in meiner Gemeinde einen Orden angehängt bekomme, sondern einfach, ich mag dich wirklich, ich hab dich lieb, ja. Ich glaube, das ist entscheidend. Mm. Ja, ja, red nicht so viel, mach nicht dein Programm, sondern mach das Programm des anderen, stell dich auf ihn ein. Ich finde, das ist auch Liebe. Drück dich so aus, dass er dich versteht. Komm ihm entgegen, was Bibelübersetzung angeht, was Rahmen angeht. Der eine trinkt gerne einen Kaffee, der andere nicht. Der eine sagt, lass uns jetzt nur lesen, weil hier so alles andere lenkt mich ab. Ich muss auf mich keine Rücksicht, auf den anderen mehr Rücksicht nehmen. Das ist, oder?
Ja. Jochen, bevor wir gleich über Evangelisationskultur in der eigenen Gemeinde sprechen, was wollte ich sagen? Ach so, ja, ich wollte zu euch reden. Erinnerung nochmal. Also wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne mit jemandem, wo ihr denkt, boah, das wäre richtig gut, wenn ihr da auch mal den Jochen kennenlernt und seine...
den Christian.
Nee, wirklich, jetzt ohne Spaß. Und es gibt auch Newsletter, ja, falls ihr den auch noch nicht kennt, machbar Newsletter. Schaut auf der Webseite vorbei, holkebach.org/machbar. Da findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast. Es freut uns, wenn ihr den Podcast teilt. Ja, wie können wir als Gemeinde eine Evangelisationskultur entwickeln, Jochen? Lass uns da ein bisschen drüber sprechen. Also, wir haben jetzt über missionarisches, evangelistisches Bibellesen gesprochen. Wie kann man jemanden dafür gewinnen? Welches Bibelbuch ist vielleicht geeignet? Worauf sollte man achten? Aber ich denke, es gibt da auch eine größere Dimension. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen aufzoomen. Wie können wir als Gemeinde überhaupt eine solche Kultur entwickeln, wo wir irgendwie auch Alltagsmission leben und besonders das gemeinsame Bibellesen irgendwie ganz normal wird, dass wir das tun. Man hat ja immer irgendwie eine Kultur, also Gewohnheiten, Werte, die man lebt, ne? Unausgesprochene Regeln, gerade im Gemeindekontext ist es, ne, das machen wir einfach so. Ja, warum, weiß keiner. Wie wir miteinander umgehen, wie wir über andere reden, was wir gemeinsam tun und so weiter. Also in diesem Sinne hat ja jede Gemeinde eine Evangelisationskultur. Die Frage ist, wie ist die gut oder schlecht? Ne? Wie kommen wir da zu einer guten?
Ja, ich will gar nicht so gut oder schlecht sagen, weil es mag
oder vielleicht gar keine und eine.
Ja. Also was ich jedenfalls finde, was wir überdenken sollten in den Gemeinden, in manchen Gemeinden wird das sicher schon so sein, in anderen wird man sehr überrascht sein darüber, überhaupt dieses als Evangelisation zu verstehen. In manchen Gemeinden, Da heißt es, komm, wir machen dieses Jahr mal wieder eine Evangelisation. Und damit ist dann gemeint, wir machen irgendein Event, wozu wir einladen. Dann wird darüber diskutiert, mit Musik, ohne Musik, welcher Prediger und so weiter. Und dass Evangelisation tatsächlich alltäglich stattfindet. Dieses Denken, du hast gesagt Kultur, diese Art und Weise, über diese Dinge zu denken und sie umzusetzen. Also ich mache Evangelisation jeden Tag. Und damit will ich nicht andere Veranstaltungen schlecht machen oder so, aber ich bin 365 Tage im Jahr eigentlich Evangelist, ja. Und ich bin Evangelist, der ich kein Bibellehrer bin und dieses oder jenes nicht als Vorzug. Ich bin Evangelist, dass diese Kultur hineinkommt in die Gemeinden oder in manchen Gemeinden gestärkt wird. Ich glaube, das wäre ziemlich elementar, dass man nicht in Ereignissen denkt, sondern in Alltag denkt. Wir haben das ja bei Heukelbach Alltagsmission nahe genannt, weil uns das so wichtig war. Ja, du bist wirklich im Alltag Missionar. Und wie kann eine Gemeinde das unterstützen? Indem sie zum Beispiel das auch ernst nimmt. Was heißt das ernst nehmen? Jemand beschwerte sich mal, ich glaube auch Sam Chen schreibt das in seinem Buch. Nein, anderes Buch.
Aber wenn du nochmal zurück, wenn du von Sam Chen und seinem Buch redest, das solltest du mal genauer sagen. Meinst du damit unser Buch?
Unser Buch, genau.
Naja, über Jesus reden, ohne komisch zu wirken.
Ganz genau, ja.
Von Sam Chen.
Kann man auch
bestellen. Kann man im Handel, das haben wir ja mit dem Tenet Verlag rausgebracht, da gibt es das, verlinken wir euch gerne in unserer Podcast-Beschreibung.
Ja, aber das war jetzt aus Versehen an der falschen Stelle, anderes Buch, wo ich das gelesen habe. Ja. Da beschwerte sich ein junger Mann und sagte, wenn ich sonntags vor 20 Kindern spreche und denen eine biblische Geschichte erzähle, dann betet die ganze Gemeinde für mich. Tolle Gemeinde, dass sie das machen, ja, aber kennen wir, ja. Segne auch die Kinderstunden machen und so weiter. Er sagt, von Montags bis Freitags bin ich in der Grundschule und habe auch 25 Kinder vor mir. Und da sind noch mehr nicht, glaube ich, kenne das Evangelium nicht, betet keiner für mich. Weil das ist ja nur Alltag, das ist ja nur dein Job halt. Aber gerade da sollte ich vor diesen Kindern unseren Herrn darstellen, nicht wahr? Und dieses Denken, dass man sagt, hey, Christian, du erzählst mir, dass du mit deinem Nachbarn heute Abend unterwegs bist. Ach, denke ich, wenn du jetzt gesagt hättest, heute Abend predige ich in der und der Gemeinde, dann würde ich für dich beten. Aber so, dass du nur mit deinem Nachbarn unterwegs. Nee, klar, hier bist du herausgefeuert, hier muss die Situation so kommen, dass ihr tatsächlich in ein gutes Gespräch kommt und so weiter. Das ist, naja, mindestens genauso viel ein Gebet wert, wie ich mache irgendeinen geistlichen Dienst oder so. Nein, das ist auch geistlicher Dienst, ja.
Ja.
Also das als Kultur in die Gemeinden. Wir beten für unsere ungläubigen Außenstehenden. Wir wissen, mit wem du im Kontakt bist. Wir nehmen das auch ernst. Und wenn du mir sagst, du bist jetzt bei der Bibelstunde am Donnerstagabend nicht da, weil dein Freund nur zu diesem Termin konnte und ihr seid gerade so gut im Gespräch, dann sage ich nicht, naja, du bist ein bisschen schwachgeistlich gerade auf der Brust. Ja, sondern sagt, hey, super, dass Gott dir die Gelegenheit gibt. Ja, dann werden wir Donnerstag in der Bibelstunde auch noch für dich beten oder so. Also diese Haltung, glaube ich, ich will nicht sagen, die gibt es nicht in den Gemeinden, aber ich glaube, da gibt es einige Gemeinden, wo man das nicht so sehen würde, wo man noch eine andere Kultur entwickeln muss.
Ja, für mich ist das, genau, du sagst es, Veranstaltung, eventorientierte Kultur, wo man mal als Gemeinde so eine Aktion macht. Das ist für mich nicht wirklich eine Kultur. Also eine Kultur im positiven Sinne als Evangelisationskultur ist irgendwie ein Lebensstil, eine Haltung, eine DNA, also das ist wirklich in mir drin, habe ich dieses Anliegen, diese Liebe, von der du eben gesprochen hast, zu meinem Nächsten, der Christus noch nicht kennt. Ne? Möchte ich ihn gerne einen Schritt näher zu Jesus bringen und da irgendwie mit dran wirken, mich gebrauchen lassen als Jünger des Herrn. Es gehört, es ist Jüngerschaft im Grunde genommen. Ne? Und wir denken sehr in Gemeindekategorie. Ja, jetzt bin ich in der Gemeinde, da ist jetzt die Veranstaltung und da sind meine Leute und in Alltag. Und Alltagsmission, so wie wir das verstehen, das ist ein Lebensstil. Ja. Und das muss irgendwie als Gemeinde auch positiv entwickelte Evangelisationskultur als DNA irgendwie verankert werden. Ja. So dieses ganze Denken. Ne?
Ja, ich würde sagen, ihr Ältesten schätzt das wert, wenn jemand Kontakte hat.
Ja.
Betet aber natürlich für die, weil klar, natürlich ist das nicht einfach mit Beteiligten, mit Außenstehenden zu sprechen. Aber ja, schätzt das wert, weil das ist oft ja, wenn man die meisten Leute fragt, sie sind zum Glauben gekommen, weil sie einen Freund hatten, weil sie Familie hatten, jemand, der ihnen nahe stand, der ihnen das Evangelium gebracht hat und nicht da war vielleicht die Evangelisationsveranstaltung der letzte Schritt, aber die Vorarbeit sind andere Dinge und die müssen wir wertschätzen.
Gut, wir haben jetzt schon von einigen Herausforderungen gehört, wo wir so sagen, ja, dass wenn es um Evangelisation geht, wie können wir trotzdem irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine hoffnungsvolle Perspektive entwickeln in Bezug darauf. Also wir haben gesagt, wir wissen, wir glauben, Gottes Wort wirkt, wir wollen Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen, da wollen wir uns drum drehen, dem wollen wir uns gemeinsam nähern und so weiter. Wir haben gesagt, dass das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Wie können wir noch oder trotz den Herausforderungen irgendwie eine hoffnungsvolle Perspektive behalten, sag ich mal. Also wenn ich jetzt als Gemeinde nicht so eine Kultur habe und manche Leute dann sagen, ja, ich sehe das bei mir in meiner Gemeinde aber nicht. Ich habe irgendwie dieses Anliegen, ich möchte gerne darin wachsen und dass das auch in unserer Gemeinde passiert. Geben die dann auf vielleicht oder wenden sich ab oder so? Wie kann man solchen Hoffnung machen?
Ja, fang doch einfach an, oder? Also für 1:1 Evangelisation, für Beziehungen brauche ich nur mich und jemand anderes, oder? Also es wird mir ja wohl keiner verbieten. Also mach's doch einfach und ich glaube, oder? Du hast das doch auch erlebt. Ja. Da waren nicht nur immer Leute, die gesagt haben, super, dass du das machst. Und du hast es einfach gemacht und Leute kommen zum Glauben. Und ist doch wirklich so, auch heute noch bekehren sich Menschen, ja? Und gerade auf diese Art und Weise, oder?
Man kann einfach zu Hause anfangen. Ja. Man kann sich einfach zu treffen. Egal, ob es zu zweit oder zu dritt ist in der kleinen Gruppe, da muss man jetzt nicht ein riesen Ding draus machen, noch in der Gemeinde. Oder du denkst, du würdest dazu ermutigen, wenn du das auf dem Herzen hast, fang einfach an.
Ganz genau, ganz genau.
Ja.
Und ja, du kannst natürlich auch einen Büchertisch machen, wo du dann einlädst, wenn du mit mir ins Gespräch kommen willst oder so. Aber das sind alles große Dinge, die braucht man gar nicht unbedingt, meiner Erfahrung nach. Also,
Was ich auch spannend fand, ist, wie jetzt auch auf einer Konferenz gehört, wir schauen sehr oft Deutschland, Österreich, Schweiz oder Europa. Und da ist ja nicht so viel, was passiert hier, dass Menschen irgendwie scharenweise zum Glauben kommen. Ja, es ist ja wirklich vereinzelt und gerade deswegen sagen wir auch Alltagsmission so wichtig, ne, dass der einzelne Christ wirklich in Beziehungen investiert. Aber wir können auch von anderen lernen. In anderen Kulturen, anderen Teilen der Welt kommen Menschen zum Glauben, auch in größeren Gruppen. Ne? Was können wir da bezüglich auch die persönliche Evangelisation, Alltagsmission lernen von anderen?
Ja, sicher. Manchmal ist es über die Frage, ob es übertragbar ist aus einer anderen Kultur. Vielleicht werden einige das Sam Chen Buch lesen und sagen, naja, in Amerika, in Australien, da kommt er her, funktioniert das bei mir nicht so. Du musst natürlich manchmal auch tatsächlich sagen, was ist jetzt in unserer Kultur. Aber ich glaube, wirklich, Menschen bekehren sich auch heute noch, auch in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in Österreich. Ja? Also wenn du von deinem Herrn begeistert bist und dann Liebe zu anderen Menschen hast, dann kann ich keine Erfolgsrezepte oder keine Erfolgsgarantie geben, aber oder? Das erleben wir doch überall. Oder hast du aus einer anderen Kultur, wo du denkst, das würde ich gerne.
Ja, ich meine, wenn ich nur daran denke, wie die Kirche, die Gemeinde wächst, zum Beispiel in China auch, spricht man von, dass in den nächsten Jahren da 100 Millionen Christen geben wird, die wiedergeboren sind, das ist ja gewaltig. Ne? Und das oft im Untergrund, im Alltag, im Persönlichen. Ich kenne jetzt keine Beispielgeschichten, aber ich kann mir nur vorstellen, die machen keine Evangelisationsveranstaltung.
Nee, bestimmt nicht,
Sondern das geht, da ist der Arzt und das ist ein Arztkollege und der sieht einfach, wie der lebt und der kann mit ihm persönlich reden. Und da passiert das, dass Menschen zum Glauben kommen, einfach durch persönliche Beziehungen.
Ja, ja. Vielleicht Sam Chen würde auch sagen, wir müssen ein bisschen mehr Offenheit entwickeln, auch mal anderes kennenzulernen, also mal vielleicht auch wohin zu gehen. Mit jemand anders wohin zu begleiten, dann kann ich ihn auch eher zu mir einladen, ja. Das ist vielleicht nicht ganz mein Geschmack und ich kann da auch um Bewahrung bitten, aber es ist immer so komisch, dass wir erwarten, dass die Leute kommen, wir gehen aber nicht zu ihnen, ja. Vielleicht kann man das auch in anderen Kulturen, glaube ich, fällt auch das leichter, da ist man sowieso großzügiger Ich gehe zu meinem Nachbar, mein Nachbar geht zu mir. Vielleicht hast du das ein bisschen auch, oder? Ein
bisschen. Ja, aber Nachbar geht zu mir, ich gehe zum Nachbarn. Ich finde ganz besonders, der Aspekt Gastfreundschaft, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so eine Riesenmöglichkeit, einfach das Haus aufzumachen, Leute einladen oder auch zum Nachbarn mal hingehen, ne? Und sich in gewisser Weise abhängig machen, ja. Also, dass man wirklich nicht so sagt, nö, das ist mein Zuhause, lasse ich niemanden rein, sondern dass man da Gastfreundschaft üben, eine Offenheit, das ist so eine tolle Chance, auch Menschen ins Leben, ins eigene Leben hineinschauen zu lassen.
Ja.
Was würdest du, wenn jetzt der eine oder andere Pastor oder Älteste hier zuhört, sich das an, oder wie kann man ermutigen, den Einzelnen, vielleicht auch Verantwortlichen, irgendwie so eine Kultur mehr zu fördern? Vielleicht ist der leicht zu gewinnen und sagt, ja, das brauchen wir wirklich in unserer Gemeinde, aber ich kriege die Geschwister nicht motiviert dazu. Oder was würdest du so jemandem sagen?
Ja, ich würde sagen, für niemanden wohin, wo du nicht selber bist. Ja, also ich würde erstmal versuchen, den Pastor in seinem eigenen, wie lebt er selber? Und wenn ich merke, mein Gemeindeleiter, der hat mehr Kontakte als ich und da kommen Leute zum Glauben oder zumindest interessiert und der hat ein Bibelgespräch Kreis mit dem und mit dem. Na, das wird mich als Gemeindeglied schon auch mehr, als wenn der nur predigt. Wir sollten eigentlich und macht das mal alles. Ich habe da mal eine Radiosendung gehört oder mal einen Podcast oder was weiß ich oder ein Buch gelesen oder so. Also ich glaube, das Beste ist, lebt das vor. Oder wenn das gar nicht geht, habt zumindest solche, die das vorleben und gib dem mal einen Raum in deiner Gemeinde. Sag mal, Christian, kannst du mal erzählen, wie dein Nachbar zum Glauben gekommen ist? Aber jetzt ausführlich, nicht nur an dem Abend oder so, wo er sich vielleicht, sondern wie ist die Geschichte? Wie hat die eigentlich angefangen? Und ich finde solche Geschichten, ja, die motivieren schon. Besser als eine, ihr solltet eigentlich, ich weiß auch, ich sag mir das auch als erstes selbst, man sollte eigentlich und so. Also diese eigentlich.
Das funktioniert nicht.
Oder?
Nee, das ist nicht authentisch. Das wird auf jeden Fall niemanden vom Hocker hauen
oder
aktivieren. Ja.
Ja.
Genau, aber das finde ich ein schönes Beispiel, ne? Zum Beispiel einfach auch davon zu berichten, davon zu erzählen, das mit einzubringen, auch in Gemeindeveranstaltungen, ob das als persönliches Zeugnis ist, als Gebetsanliegen, hast du auch schon genannt, ne? Dass man das lebt, ja? dass ich das mit meinem Nachbarn oder mit meinem Freund, der Christus noch nicht kennt, einfach mache, ne? Und wie er Fortschritte mal teilhaben lassen, auch meine Geschwister.
Ja.
Ich glaube, das kann sehr ermutigend sein,
absolut,
wenn du das kultivierst und immer wieder machst, dass auch andere dann mal nachfragen, sag mal, mit wem triffst du dich? Du erzählst das immer so, finde ich richtig cool. Kann ich da mal mit? Oder wie machst du das? Ich hätte da auch jemanden und so. Habe ich auch schon erlebt. Das ist ermutigend. Dann entsteht das langsam. Dann ist es auch nicht von vorne verordnet irgendwie, sondern es ist auch natürlich im Gemeindekontext eingebracht als Anliegen.
Ja,
aber jetzt oft ist es ja so, dass Gemeinden da sehr herausgefordert sind. Wir haben einfach volles Programm. Es gibt so viel. Also wie sollen wir das jetzt auch noch machen? Wie wollen wir das noch unterbringen? Ja, uns darin schulen lassen, das selber leben. Also da müssten wir ja Abstriche machen. Da müssten wir ja vielleicht den Chor streichen oder die Jungschar oder was weiß ich. Das stellt ja manche auch vor Herausforderungen, wo sie eigentlich sagen, ja, ich habe meine Arbeit und dann habe ich meine Gemeinde und eigentlich gibt meine Freizeit der Gemeindekalender vor. Und ich habe da gar keine Zeit mehr für Beziehungen zu bauen.
Ja.
Ist ein Problem, oder?
Natürlich ist das ein Problem, klar. Aber dass das ein hausgemachtes Problem ist, dass das nicht eins, das immanent im Christentum ist, das hat uns unser Herr vorgelebt, nicht wahr? Er war 3 Jahre hier und hat, also im öffentlichen Dienst, hat nicht gesagt, ich habe ein Programm, das muss ich abspulen. Ich habe keine Zeit für 12 Beziehungen oder so. Und erst recht nicht einen Nachmittag mal, einen Mittag da mal am Brunnen zu sitzen, auf eine einzelne Frau zu warten oder so.
Das ist irgendwas uneffektiv.
Ja, genau. Also irgendwas stimmt bei uns nicht, wenn wir sagen, ja, wir leben ein gutes Christentum, aber jünger zu machen, ist da nicht drin vorgesehen. Dann müssten wir,
das stimmt,
meine
was
ich,
nicht.
Ja, müssten wir uns
grundsätzlich. Das ist das ureigentliche Programm.
Oder?
Also den Macht zu jüngern.
Ja.
Oder?
Nichts gegen Gemeindeveranstaltungen. Wir brauchen Nahrung und wir brauchen auch Gemeinschaft und so, aber wenn unsere, ja, irgendwas stimmt nicht. Wenn wir keine Zeit haben für Beziehungen zu Ungläubigen, Außenstehenden, wenn wir keine bezahlte haben, uns um sie zu kümmern, dann ist die Frage, warum sind wir nicht gleich schon im Himmel? Warum sind wir nicht gleich alle entrückt worden, als wir uns bekehrten? Warum? Was soll das dann noch? Da wird die Einheit und viele Fragen auch zu der Einheit, die werden geklärt sein dann, oder? Nein, wir sind hier, um ein Zeugnis zu sein. Und das brauchen wir nicht dem Christen gegenüber, sondern das ist, wir sollten hier in der Dunkelheit scheinen und nicht das Licht der anderen immer mehr bewundern.
Ja, die Herausforderung haben wir ja auch in einem der letzten Podcasts, wo einmal mit David Kröker habe ich drüber gesprochen, aber auch mit Holger Meier in dem letzten Podcast. Wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, hört euch die Folge mal an, weil der nämlich genau darüber spricht, wie das ihre Gemeindekultur auch verändert hat, als sie wirklich diese Kleingruppen gestartet haben und Jüngerschaft praktisch gelebt haben. Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Okay, Jochen, wir kommen zu das Wort.
Ja, endlich.
Ja. Ja, endlich. Jochen hat schon die ganze Zeit drauf gewartet. Jochen, was ist das Wort? Gemeinsam lesen.
Ja, hier ist das.
Kannst du es kurz und knapp
Exemplar
erklären?
Ja, genau. Das sind also so Hefte. Wir nennen sie Bücher, weil im Englischen heißt es Book. Und wir mussten irgendein Wort dafür haben. Also so etwa diesen Umfang, 80 Seiten, maximal 100 Seiten, in denen man eine Lektüre findet, die uns allen bekannt ist, die Christen sind, nämlich das Johannesevangelium. Aber immer in sehr, sehr kleinen Häppchen und immer mit ganz kurzen Erklärungen. Für denjenigen, der schon ganz viel weiß, der wird völlig enttäuscht sein. Der wird sagen, da stehen ja nur die groben Sachen. Aber wir werden überrascht sein, wie gerade diese Dinge nochmal herauszustellen. Ach, Jesus sagt hier also tatsächlich, hast du das gerade gemerkt? Er bekommt an der und der Stelle Widerspruch. Und wie reagiert er auf diesen Widerspruch? Und so weiter. Also einfach nur immer wieder den Text hervor betonen. Hier, manchmal sind es 4 Verse, manchmal ist es 1 Vers, manchmal sind es auch 12 Verse auf einer Seite. Aber kurze Anmerkungen dazu und der Leser wird wirklich gefangen genommen, aber nicht von den Anmerkungen, sondern von dem Bibeltext, auf den immer wieder verwiesen wird. Das ist das Wort gemeinsam lesen. Man geht so durchs Johannesevangelium, liest links den Bibeltext, rechts die Erklärung dazu. Aber ich lese das nicht für mich und nicht, damit ich mehr Erkenntnis habe, sondern ich lese das mit dir, der du ein Außenstehender bist, und wir haben uns vereinbart, du hast mich mal gefragt, oder ich habe dich aufgefordert, habe gesagt, du redest immer so viel von, steht nicht in der Bibel, sollen wir einfach mal 18 Sätze aus der Bibel lesen? Ich habe da so ein Buch, da sind die ersten 18 Sätze drin, und dann lesen wir, dann sitzen wir zusammen, und dann frage ich dich, willst du den Text lesen, oder soll ich die Anmerkung lesen? Und wir lesen gemeinsam, entweder laut oder, und dann frage ich dich, hast du eine Frage, oder willst du was dazu bemerken? Du sagst, nee, bloß nicht jetzt in Diskussion kommen. Gut, dann blättern wir um und wir lesen weiter. Ja. Und irgendwann, wenn du die ganzen Erklärungen gelesen hast und wir gemeinsam so die zumindest gelesen haben oder so, kommt der Punkt, wo du vielleicht sagst, wenn Jesus wirklich so ist, wie er steht, ne, ja, was macht das dann jetzt eigentlich mit mir? Das habe ich ja noch nie so gesehen oder so. Ja. Also du liest mit mir einfach nur Johannes 1, die ersten 18 Verse, und anschließend hast du eigentlich Wesentliches über Jesus Christus kennengelernt und du hast eigentlich das Evangelium kennengelernt. Aber auf eine Art und Weise, auf einer Ebene. Wir haben dieselbe Bibel, keine Studienanmerkung. Du merkst, ich mache jetzt hier nicht hier Fragestunde oder so. Was sagt dir das bitte, dass in Vers 1 Jesus das Wort genannt wird? Sondern hier steht das einfach. Hä, komisch. Jesus wird hier Wort genannt. Warum wird er wohl Wort genannt? Und dann wird das auch beantwortet. Mit dem Text, ja. Aber nur ganz kurz. Nicht hochtheoretisch, nicht hochtheologisch, nicht, da musst du mal im Hebräerbrief und Kolosserbrief vergleichen oder so. Sondern einfach, guck mal. Hier das Wort, was auch immer es ist, es scheint von Anfang an da zu sein. Steht ja hier Vers 2. Und das Wort war bei Gott im Anfang, ja, so und so weiter. So wird immer wieder auf diesen Text verwiesen. Und ich fühle mich nicht überfordert als Christ. Boah, ich wüsste gar nicht, Johannes 1, so ein schwieriges Kapitel und so. Da habe ich schon Predigten gehört, die haben sich da 2 Stunden drüber ausgelassen. Und das Griechische muss man ja mindestens kennen oder so. Nein, ich lese das mit dir. Und du merkst, es ist nicht meine Autorität, sondern es ist wirklich der Text, der da zu dir spricht. Und du sagst vielleicht, war gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sollten morgen die nächsten 18 Verse lesen. Ja? Und so ist in einem Buch 3 Teile immer oder manchmal auch 4 Teile. Und die sind etwa alle so 20 bis 30 Minuten. Man kann das natürlich ausdehnen, aber mach's nicht zu lang, weil die Leute haben auch noch was anderes vor und die wollten jetzt nicht ihr Leben jetzt schon der Bibel widmen. Vielleicht, wenn sie Christ geworden sind. Aber jetzt wollen sie vielleicht einfach mal einen Abschnitt lesen und einen Eindruck bekommen. Und hier haben sie nach dem ersten Abschnitt wirklich den Eindruck, dieser Jesus war schon etwas Besonderes, wie die Bibel über ihn spricht. Das ist wirklich entweder alles gelogen oder wirklich, ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Und dann gibst du ihm das Heft, schenkst ihm das. Er hat jetzt dieselbe Bibel wie du, Teil der Bibel, kann weiterlesen. Oder, na, wie wäre es, nächsten Mittwoch? Hast du Lust, lesen wir den zweiten? Oder in 14 Tagen oder auch in 3 Wochen oder so. Aber ich darf dich anrufen, ja, cool, und wir machen das durch. Das ist das Wort gemeinsam lesen.
Jetzt hat Heukebach das nicht selbst entwickelt, nein, sondern von, genau, Engländern. Das, wie kam es dazu?
Genau, das hat vor 10 Jahren oder so, glaube ich, angefangen. The Bird One-to-One heißt das auf Englisch. Wir haben das nicht One-to-One übersetzt, weil wir dachten, 1:1 könnte man auch als Maßstabsangabe verstehen oder so. Also hinter dem 1:1 steht natürlich im Einzelgespräch. Mhm. So ist entwickelt worden. Ja, und das haben sich Leute überlegt, die einfach tatsächlich so dieses hatten. Ich habe einen Arbeitskollegen, wir machen zusammen eine halbe Stunde Pause, wir sitzen auf der Parkbank und haben einfach Pause. Warum jetzt nicht einfach so ein einfaches Tool haben? Ja, wenn ich jetzt meine dicke Bibel raushole, erstens schleppe ich die nicht in die Pause mit, zweitens, wie gesagt, ist das so gleich wieder ein Ungleichgewicht. Hier haben wir beide ein Heftchen, möchtest du das? Oder sogar eine App, das gibt es auch als App. Auf deinem Handy, mach mal auf, guck mal, installier mal kurz. Ein paar Minuten später lesen wir beide auf dem Handy denselben Text und können uns drüber unterhalten oder lesen einfach nur gemeinsam. So haben die das vor 10 Jahren entwickelt. Das hat groß eingeschlagen. Sie haben das erst nur gedacht, ja, das ist für eine bestimmte soziale Schicht. Vielleicht Leute, die sehr ans Lesen gewöhnt sind, waren eher so, die ersten Nutzer waren eher ja aus den gehobenen sozialen Schichten. Aber inzwischen wissen sie, dass das funktioniert in Altenheimen. Wenn ein Altenheimbewohner dem anderen sagt, hey, ich habe hier was, sollen wir es mal zusammen lesen? Unter Jugendlichen funktioniert das. Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, Jugendliche mit Jugendlichen. Ja, und so hat sich das über nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der englischsprachigen Welt ausgebreitet. Dann haben sie es ins Spanisch übersetzt und inzwischen gibt es die PDF zumindest auf Ukrainisch, auf Russisch, Chinesisch, Französisch. Und wir durften jetzt eben diese Kooperation eingehen und konnten das im deutschen Bereich rausbringen. Der Vorteil, im Deutschen gibt es dieses Buch ja sogar bei uns kostenfrei für den Besteller. Wir freuen uns, wenn Leute auch dann uns ein bisschen die Kosten erstatten oder spenden. Aber tatsächlich, wenn Geld das Problem ist, bei uns bekommst du das Heft sogar kostenfrei, kannst du bei uns bestellen.
Mhm. Welche Erfahrungen haben die? Du sagst, das hat da eingeschlagen, es funktioniert sehr gut. Welche Erfahrungen haben die Engländer damit gemacht? So, warum ist diese Art des gemeinsamen Bibellesens irgendwie in dieser Form so gut geeignet? Weil das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ohne Fragen.
Ganz genau. Wirklich, wir sind auf Augenhöhe, wir lesen nur gemeinsam. Das ist eine Lesehilfe, würde ich dazu sagen, wenn Lesehilfe nicht als Brille verschrien wäre. Aber es ist wirklich eine Hilfe, gemeinsam zu lesen. Keine Verpflichtung, Fragen zu beantworten, Fragen vorzubereiten, wenn ich die Antwort erwarte, wie kriege ich die mit dieser Frage hin oder so, sondern du wirst hier. Ja, welche Erfahrungen haben die damit? Also, wenn man sich dort anmeldet auf thebird121.com, dann hat man tatsächlich, kriegt man fast alle 4 Wochen oder so Zeugnisse von realen Personen, die wirklich sagen, ich habe es gelesen, ich bin begeistert oder so. Also irgendwann wird es langweilig fast, aber es ist tatsächlich, die Leute gibt es wirklich, das ist nicht erfunden, das sind keine Fake-Rückmeldungen, sondern die Personen kann man besuchen, die kennt man.
In England, weil wir haben ja noch keine Testimonials, genau, weil wir es noch gar nicht auf dem Markt haben, es jetzt gerade kommt erst. Ne?
Deswegen hast du mich ja eingeladen, dass wir darüber reden, damit das in Deutschland auch kommt, nicht wahr? Aber ich lese mal vor, Lucy schreibt zum Beispiel, ich dachte, ich müsste die richtigen Fragen kennen und die besten Antworten geben. Aber es ist so natürlich, einfach 2 Freundinnen, die gemeinsam die Bibel lesen und ein tolles Gespräch darüber führen. Ellie schreibt, zufällig auch eine Frau, das Johannesevangelium mit anderen zu lesen, hilft wirklich, den Menschen einen Rahmen zu geben, um Gott und seinem Charakter zu verstehen, wie er sich in Jesus und seinem Leben auf Erden zeigt. Über das Wort zu sprechen und es jemand anderem zu erklären, ist eine so freudige Erfahrung, weil man gemeinsam lernt und es gemeinsam wertschätzt. Caroline und so weiter. Also solche, die haben ganze Videos dazu, wo immer wieder Leute paar Minuten einen kurzen Satz sagen, die Christen sind begeistert und ja, manche von denen äußern sich, die so zum Glauben gekommen sind und sagen, das hat mir wirklich total geholfen. Und vor allen Dingen, so geht es ja auch weiter. Eigentlich ist ja Jüngerschaft dann auch wieder. Leute sind zusammen, haben eine Beziehung und lesen gemeinsam Bibel. Also von daher ist jetzt nicht mehr dieses, boah, ich war da mal auf einer Evangelisation, da habe ich mich bekehrt und jetzt muss ich erstmal mich zurechtfinden, wie geht jetzt Leben weiter, sondern das geht dann so weiter, wir haben zusammen jetzt gelesen, du bist zum Glauben gekommen, dann lesen wir weiter, oder? Mhm. Vielleicht nicht in dieser Serie, sondern tiefer, aber ja, sehr natürlich.
Cool. Also nochmal zum Verständnis, es ist kein Bibelkurs, es ist nicht mit Fragen und es ist auch nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwas als jemand, der die Bibel vielleicht schon besser kennt, erklären müsste. Ich schlage auf, ich lese einfach zusammen und lasse wirken und lese weiter.
Genau, ich sage wirklich, das Buch, der Autor des Buches ist der Experte, den wir jetzt hier als Dritten am Tisch haben, und ich bin nicht der Experte.
Und du hast also auch kein Leiterheft oder?
Ganz genau, ganz genau. Und was da erklärt ist, hier ist hier eine Rede von Pharisäern, dann steht hier eine kleine Anmerkung. Pharisäer waren meist lokale Würdenträger, die sehr religiös waren und ein hohes Ansehen genossen. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen als Erklärung für meinen außenstehenden Freund. Das haben wir jetzt beide gelesen. Ich muss jetzt nicht sagen, ja, weißt du, über Pharisäer könnte ich dir noch dieses oder jenes erzählen. Das ist der Text dazu, das erklärt ihm, was er braucht hier, damit er das Wort Pharisäer versteht. Und ich bin nicht die Instanz, die alles besser weiß und die sagt, ja, weißt du, ach du armer, du hast ja jetzt hier nur das Wort gelesen und die kleine Erklärung, ich könnte dir noch und so weiter. Ich spiele wirklich die Rolle, wir lesen gemeinsam. Und dann fragen wir uns, was macht das mit uns, wenn wir sowas lesen? Ja, so. Und so ist immer wieder ganz einfache Zusammenfassungen des Textes, aber die schon sehr durchdacht sind. Also wenn ich einfach sage, meine ich, das kann jeder verstehen und das ist nicht zu tief ins Griechische oder in die Theologie, aber es ist schon sehr durchdacht. Also es sind schon wirklich, man merkt, die haben sich diesen Text wirklich sehr gut durchdacht, wie können wir den in kleine Häppchen gliedern und immer die Hauptbotschaft rausbringen. Manchmal ist sie dann auch noch, Zusammenfassungen sind immer auch grafisch hervorgehoben oder so, sodass ich tatsächlich die Botschaft mitnehme. Und ja, nach jeder Lektion hätte ich jetzt fast gesagt, aber Lektion klingt zu sehr nach Lehren. Also nach jedem Teil kommt dann auch nochmal eine Zusammenfassung, nochmal die allerwichtigsten Versteile. Wir haben gelesen, dass Jesus sagt, ich bin das Brot. Wir haben gesehen, Jesus sagt dann, dass er das und so weiter. Also, dass ich eine kleine Zusammenfassung habe und nochmal sagen kann, ja wirklich, das hatten wir wirklich gelesen oder so. Aber auch das entlastet wieder den Gesprächsführer, den es da gar nicht gibt. Also mich als Christen entlastet das.
Toll.
Hier ist die Zusammenfassung.
Jeder kann es machen.
Jeder kann es machen.
Wirklich. Keine besondere Vorkenntnis. Sehr, sehr schön. Und du hast eben schon gesagt, komm, lass uns mal die ersten 18 Sätze lesen. Da habe ich daraus verstanden, man muss sich jetzt nicht committen, das ganze Johannesevangelium zu lesen. Man kann einfach sagen, wir fangen mal an. Dann machen wir mal das erste Heft. Das sind wie viele Treffen?
Das sind drei Treffen.
Drei Treffen.
Aber ich würde nur zum einem Treffen einladen.
Okay.
Erstes Heft, erster Teil. Okay. Und wenn dann der beim Blättern sagt, aber hier gibt's noch mehr, ne? Ja, können wir auch gemeinsam lesen, gerne. Ja, so. Also ich würde nicht sagen, komm, du musst jetzt dreimal kommen.
Okay.
Sondern ist doch viel leichter einzuladen. Wollen wir mal 18?
Das klingt
so, als ob ich auch danach Nein sagen könnte.
Mhm. Okay. Warum ist das Wort auch für den Alltagsmissionaren gerade so hilfreich?
Das Wort gemeinsam lesen.
Das Wort gemeinsam lesen.
Da muss ja mal das Wort.
Ja, ja, das Wort, die Bibel meine ich nicht, sondern genau. Das Wort ist natürlich auch Bibel.
Ja, ja, weil es eben diese Prinzipien, nicht wahr, die wir in der Alltagsmission sagen, Beziehungen aufbauen. Mensch, gemeinsam ein Buch lesen. Das ist, manche machen das über Distanzen hinweg, sagen, wir sind Freunde, wir lesen gemeinsam ein Buch und tauschen sich dann uns dann darüber aus. Weil es natürlich auf das Wort. Leute sagen, hey, ich habe jetzt Beziehung, aber wie komme ich jetzt den Schritt weiter, dass ich jetzt das Evangelium anspreche, ohne komisch zu wirken? Also jetzt sind wir haben uns unterhalten über unser gemeinsames Hobby, wir mögen uns und jetzt, wo ist jetzt der Punkt, wie ich aufs Evangelium zu sprechen komme? Manche sagen, ja, hey, warum nicht? Hey, ich habe hier ein Heft, wollen wir mal in der Bibel lesen und so, und der Rest macht dann schon wieder das Heft und du kannst auch eine gewisse Distanz bewahren. Du kannst sagen, okay, die schreiben ja hier, was denkst du dazu? Nicht ich sage, und jetzt musst du mir entweder widersprechen, ist leichter, diesem Heft zu widersprechen oder zu sagen, nee, das verstehe ich aber nicht. Und dann könnte ich vielleicht sagen, ach, vielleicht könnte ich habe es so verstanden. Wie siehst du das? Also ja, unbedingt.
Warum gerade das Johannesevangelium? Warum nicht Markus oder Lukas?
Ja, könnte man sich auch mit anderen Evangelien machen. Wir wollen ja nicht die Bibel gegeneinander ausspielen. Aber es bietet sich hier natürlich an, weil dieser Prolog in das Johannesevangelium, die ersten 18 Verse wirklich ja schon quasi das komplette Evangelium enthalten. Du erfährst, wer ist Jesus, seinen Ursprung, dass wir in der Finsternis wandeln, dass er uns erretten muss, dass erretten heißt, ihn aufnehmen, annehmen, an ihn glauben und so weiter. Das alles hast du in den ersten 18 Versen. Das heißt, wenn du nur diesen einen Aufschlag hast, ja, dann ist er gut gesetzt. da hättest du bei der bei anderen Evangelien vielleicht eher Schwierigkeiten, also aus der Geburtsgeschichte oder so das ganze Evangelium abzuleiten, das ist schon wieder weit weg vom Text. Da musst du immer wieder, Lukas wird später sagen, Lukas wird darauf hinweisen und so weiter. Ich glaube, dafür ist das Johannes-Evangelium schon sehr, sehr gut. Und es gibt das demnächst auch im Englischen und in anderen Sprachen auch schon jetzt mit der Apostelgeschichte, aber wir haben jetzt erstmal mit dem Johannes-Evangelium angefangen.
Cool. Wie kann ich das? Ich bin jetzt total begeistert davon. Ich habe es vielleicht auch schon selber gemacht und jetzt will ich, dass meine ganze Gemeinde das macht. Wie gehe ich da am besten vor?
Ja, setz dich zusammen mit den Leuten von Heukelbach, lad den Außendienst vom Heukelbach ein, dass die das mal in der Gemeinde vorstellen, so wie wir das jetzt gerade hier besprochen haben. Mehr noch mit auf Konzentration auf dieses Tool und frag doch danach, ob man das da nicht so vorstellen kann.
Ja, sehr gut.
Vernetz dich mit uns.
Es gibt aber auch eine Webseite dazu.
Genau, geh auf unsere Webseite.
Das sind auch Videos und so weiter.
Genau. Ja. Und bilde so eine kleine Community, die immer mehr wächst, von Leuten, die das anwenden, die sich gegenseitig ermutigen, die vielleicht auch füreinander beten. Du, ich habe morgen mit Peter hier, wir fangen an, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, okay, wir beten für dich, ja.
Gibt es irgendwie irgendwelche Schulungsmöglichkeiten oder so, die ich einfach selber machen kann?
Ja, wir haben, hast du schon gesagt, ne? Ich war die Videos auf der Webseite, wo man vielleicht die wichtigsten Fragen noch beantwortet bekommt. Aber dort werden auch Online-Seminare angeboten. Also tragt euch einfach ein, meldet euch dort. Ich hätte Interesse an einem Online-Seminar.
Dann also dann bieten wir von Heukelbach aus an, so einen Zoom-Call oder sowas.
Genau, genau. Eine Stunde werden wir dann darüber reden. Vielleicht das nochmal so vorstellen wie jetzt, aber vielleicht dann auch, dass man in den Austausch kommt und sagt, ich habe da an der Stelle eine Schwierigkeit oder wie macht ihr eigentlich dieses oder so, dass wir miteinander, wir sind ja alle Lernende, da auch ins Gespräch kommen.
Ich finde es mega spannend. Ich freue mich sehr, wenn es jetzt da ist und ich würde es auf jeden Fall anwenden und bin sehr gespannt, weil ich es gar nicht gewohnt bin auf diese Weise, sondern eigentlich immer mit Fragen arbeite. Das wird, ich weiß gar nicht, wie das wird. Und ich habe mich auch gefragt, wenn derjenige jetzt sagt, ja, Christian, aber das verstehe ich nicht und ich habe da und da mal gelesen, greife ich dann vor, hole ich dann meine Bibel raus, erkläre ich ihm irgendwie mehr oder sage ich, nö, wir lesen nur das. Wie würdest du das machen?
Ja, ich glaube, man muss keine Vorschriften machen, aber ich würde empfehlen, wirklich vertraue auf dieses Produkt, lest es euch, erstmal würde ich wirklich selber durchlesen, also lest dir mal alle drei Hefte durch, damit du weißt, ich kann jetzt auch wirklich darauf vertrauen. Ich kann wirklich sagen, hey, da werden wir, ich weiß, in Kapitel 4 oder so, da kommen wir noch dahin. Aber natürlich, es gibt keine Vorschrift, wenn du sagst, ich bin einfach so ein Typ, ich muss den Leuten Fragen stellen und ich muss dann, und natürlich muss man sich da leiten lassen oder so. Aber ich glaube, du brauchst das nicht. Du brauchst nicht wirklich auf dein großes Bibelwissen, auf deine Studienbibel und auf deine, also als Vorbereitung würde ich empfehlen, nicht, du musst alle Fragen, die eventuell kommen könnten, oder an der Stelle notiere ich mir, dieses, mach das bloß nicht. Hab wirklich dasselbe Heft wie der andere, ja, würde ich sagen, damit es wirklich auf einer Augenhöhe ist. Mhm. Aber sei begeistert von dem Text. Diese Zusammenfassung oder diese Hervorhebung, die hier herausarbeiten in diesem Buch, die habe ich auch verinnerlicht und die finde ich gut. Und die finde ich eines Gespräches wert. Ja, also so.
Sehr schön. Da machst du richtig Lust auf das Produkt. Und Leute, es gibt es jetzt zu bestellen im Shop. Bestellt euch das. Und wir sind natürlich ganz gespannt auf eure Erfahrungen damit. Also wenn ihr angefangen habt, erstmal selber lesen, hat Jochen gesagt, aber dann mit jemandem gemeinsam lesen, erzählt uns einfach, schreibt uns gerne machbar@heukelbach.org, was eure Erfahrungen mit das Wort gewesen sind. Und tragt euch auch bei dem Seminar ein, bei dem Online-Seminar. Sicher habt ihr auch Fragen, die ich jetzt gar nicht gestellt habe, an das Produkt und an das Team, wie man denn damit arbeiten soll. Okay, Jochen, vielen herzlichen Dank. Ich komme zum Schluss. Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss.
Oh.
Einmal, welches Buch kannst du empfehlen, außer das Wort, zum Thema missionarisches Bibellesen?
Natürlich die Bibel, aber das meintest du jetzt nicht. ich glaube, wir haben das schon mal hier empfohlen, aber Insider ist ein Buch, glaube ich, was ganz gut diese Kultur des gemeinsamen Beziehungen gestalten und dann auch auf die Bibel zu kommen. Mhm. Sam Chen haben wir schon erwähnt, vielleicht aber auch diesen Klassiker von Peterson.
Evangelisation, ein Lebensstil.
Ja, ja, weil da, also das muss ich sagen, das ist so das Buch, was mir gezeigt hat, das ist keine Veranstaltung, sondern eine Lebenskultur, ein Lebensstil. Da, die würde ich so empfehlen. Ja.
Was ist deine eigene größte Herausforderung bei dem Thema evangelistisches Bibellesen?
Dass ich in einer Stiftung arbeite, wo fast alle Menschen gläubig sind. Also ich habe ein Feld, das ganz viele haben, habe ich nicht mehr, seitdem ich hier arbeite, nämlich Arbeitskollegen. Ja. Außerdem, dass der Job auch beanspruchend ist. Aber ja, ansonsten, für mich ist das jetzt auch neu. Ich bete einfach drum, Herr, schenk mir Gelegenheiten. Du weißt, kennst meine Möglichkeiten, schenk mir eine Gelegenheit, mindestens mit einem in der nächsten Zeit, den darauf anzusprechen. Willst du mit mir mal, ich habe da was und so, das Wort gemeinsam lesen, auszuprobieren, ja.
Sehr schön. Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich jetzt in den nächsten Tagen umsetzen können, wenn sie anfangen möchten, mit jemandem die Bibel zu lesen?
Ja, bete zuerst für den. Mhm. Bete darum, dass Gott das vorbereitet, oder? Dann wird es alles einfach. Wenn du auf jemanden triffst, den Gott vorbereitet hat, dann brauchst du nur so eine Philippus-Frage stellen. Ne? Verstehst du überhaupt, was du liest? Und er sagt, nein, kommst du bitte hoch und erklärst mir das. Und dann, ja, dann wird es einfach.
Hast du den Punkt. Sehr schön. Jochen, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war gut. Ich danke auch euch fürs Zuhören und Zuschauen und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.